Havel Schäfer. Der Sonntagstalk in HR3.
Somewhere over the rainbow an diesem Sonntag. Ich glaube, Regenbogen sehen wir heute nicht. Dafür einen strahlenden Gast, auch nicht in Regenbogenfarben, sondern in Schwarz und Rot vor mir. Monika Krämer, Physiotherapeutin. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, wir widmen uns ja heute all den Wehwehchen, den großen und kleinen, rund um das Thema Haltung, Rücken, Rückenschäden. Das wollen wir beide heute in den Mittelpunkt stellen. Das habe ich den HR3-Hörern so angekündigt. Und jetzt haben sie uns hier schon gelobt im HR3-Studio und haben gesagt, das ist ja super. Es gibt ja einen Arbeitstisch, den man hoch und runter fahren kann. Stühle, Füße, die man am Stuhl absetzen kann. Also ergonomisch sind wir schon ganz weit vorne hier bei HR3.
Auf jeden Fall hier im Studio. Alles andere habe ich nicht gesehen.
Genau, also das Großraumbüro zeige ich Ihnen dann hinterher mit den ausgeleierten Stühlen. Warum ist denn der Rücken eigentlich so ein empfindliches Organ?
Naja, man muss sich mal vorstellen, dass die Wirbelsäule als wirkliche Säule des Menschen im Prinzip eigentlich die Ausrichtung als verantwortliche Tätigkeit hat und mit dieser Ausrichtung auch die Aufgabe hat, dementsprechend alles, was dranhängt, zu koordinieren und im Prinzip auch zu trainieren. Das heißt, der Rücken ist ja bedingt durch die Wirbelsäule schon ein eigenes Konstrukt. Und dieses Konstrukt darf man natürlich nicht ständig falsch einsetzen.
Okay, und ich merke schon, wenn Sie sagen, ständig falsch einsetzen, das gehen wir da manchmal etwas nachlässig um mit diesem Organ Wirbelsäule, mit unserem so wertvollen Rücken, der uns ja durch das Leben auch trägt. Es gibt ja auch viele Worte und Sprichworte dazu, die Last auf den Schultern tragen, ja, die Last auf dem Rücken spüren. Sind wir nachlässig mit uns und unserem Körperhaltung?
Ja, wir sind halt natürlich erstmal gut gewachsen, gute Größe, gutes Gewicht. Davon gehe ich jetzt mal aus, optimal. Und haben natürlich auch eine gute, angelegte Muskelkette. Und nur im Laufe des Lebens verlieren wir eigentlich dieses Plus, was wir bei Geburt erstmal mitbekommen. Das ist das große Problem. Wir gehen da einfach ein bisschen fahrlässig mit um. Wir haben dann natürlich irgendwann den Punkt, dass wir sagen, wir können die Last nicht mehr tragen, aber die bestimmt jetzt nicht die Wirbelsäule als Skelett, als Knochen, sondern die Muskelketten, die drumherum liegen. Und die Muskelketten, davon gehen wir aus, die funktionieren immer, die sind immer gut dabei.
Ja, das ist ja das Gute. Hat man keine Schmerzen, nimmt man das alles so selbstverständlich hin, dieses feine Abspielen von Sehnen, Muskeln, Gelenken. Aber wenn dann der Schmerz ist erstmal da ist, merkt man plötzlich jeden Schritt oder jede Bewegung im Schultergelenk oder all das, worüber wir dann klagen.
Klar, das ist so. Das merkt man dann. Und dann ist es leider vielleicht schon ein klein bisschen zu spät.
Also meinen Sie denn, wir können heute den HR3-Hörern vielleicht Tipps mitgeben, damit es nicht zu spät ist? Oder was kann man tun?
Also wir können sicher Tipps mitgeben und wir können sicherlich eine Aufmerksamkeit erregen, dass man sagt, okay, Moment, da war eine Kleinigkeit, ich verändere was. Ich mache was. Und da gibt es Möglichkeiten.
Und wenn man jetzt nochmal auf Ihren Praxisalltag schaut, mit welchen Krankheiten kommen denn die Menschen hauptsächlich zu Ihnen? Ist das hauptsächlich der Rücken?
Also ich muss natürlich sagen, 80% aller Industrienationen, die Menschen, 80% dieser Menschen haben schon einen Rückenschmerz gehabt. Daraus erklärt sich, dass natürlich der meiste Problemfaktor Rücken ist.
Und dieser Industrieschmerz hat etwas mit unserem Büro- und Arbeitsalltag zu tun?
Das hat mit unseren Alltagsabläufen zu tun.
Also ich bin ja umgeben hier auch von, ich muss mal eben durchziehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monitoren. Sind das diese Bildschirme? Ist das die Haltung vom Bildschirm vor der Tastatur? Der vielleicht auch falsche Bürostuhl?
Ja, ganz genau. Genau das ist es. Aber das hat sich ja in der Neuzeit, verändert sich das Gott sei Dank. Es ist eine Aufmerksamkeit entstanden. Man muss aber viel mehr noch dran arbeiten und viel mehr einfach in der Richtung auch lernen.
Also da werden wir heute ganz eindeutig den Finger in die Wunde legen. Denn das heißt natürlich für einen Unternehmer eben auch zu investieren in die Gesundheit der Mitarbeiter. Ich kann mir vorstellen, dass das ein hoher Faktor ist.
Ja, ein hoher Faktor. Wenn man sich mal Zahlen anschaut, dass eigentlich fast, muss ich sagen, Milliarden, fast 48 Milliarden an Kosten entstehen nur durch Arbeitsplatzausfälle, aus Krankheitsausfälle, dann ist es für jeden Unternehmer eigentlich fast Pflicht, das kalkulatorisch einzuplanen.
Okay, wir fangen gleich an mit der einfachen Übung richtiges Sitzen. Denn ich lerne von Ihnen heute wahrscheinlich, auch da kann man schon viel falsch machen, liebe Frau Krämer. Gleich geht's weiter mit Ihnen und jetzt spielen wir erstmal Be Mine. Und ich freue mich, dass Sie heute da sind. Fühlen Sie sich wohl, sitzen Sie gut.
Ich sitze perfekt.
Sehr schön. Wie mein Gast heute gehört nicht nur mir, sondern allen HR3-Hörern. Monika Krämer kommt aus Frankfurt und hat eine physiotherapeutische Praxis und hat irgendwann gesagt, Leute, das Thema Rücken ist ein großes Thema und wir haben in der Redaktion gesagt, okay, wir müssen das heute mal in den Mittelpunkt stellen, weil so viele auch von unseren Kollegen, 20-Jährige, 30-Jährige, 40-Jährige klagen über Rücken. Und liebe Frau Krämer, wir haben eben gesagt, vielleicht fangen wir mal einfach damit an. Wirbelsäule stabilisiert ja unseren Rücken, ist das zentrale Organ mit all den Muskeln und Sehnen, die dazugehören. Wo machen wir denn die Fehler? Also nach dem Studium, wenn man anfängt im Beruf, gehen ja auch die ersten Wehwehchen los. Machen wir etwas falsch beim Sitzen?
Also es ist ja noch nicht mal nach dem Studium oder nach dem Studium, sondern es ist eigentlich schon, geht die Problematik mit Tragen von Schulranzen, aber auch schon in der Jugend viel, viel früher los. Wir haben festgestellt, dass schon wirklich in den gerade pubertären Bereichen, in den Altersgruppen zwischen 12 und 18 Jahren eine enorme Schmerzhäufigkeit aufgetreten ist. Wir müssen im Prinzip schon viel, viel früher anfangen, als wir es uns eigentlich so vorher vorgestellt haben.
Also auf den Fokus mit den Kindern und Jugendlichen wollen wir da gleich einsteigen, weil man das einfach chronologisch betrachten muss. Oder wollen wir anfangen bei den Erwachsenen jetzt, wo sich dann der Schmerz tatsächlich auch zeigt?
Wir können bei den Erwachsenen einsteigen und sagen, dann ist der Schmerz halt wirklich als Schmerz da. Vorher bei den Jugendlichen ist es eher so, dass es mal ein Unwohlgefühl ist oder dass auch ein Jugendlicher denkt, er hat nur einen Muskelkater oder er hat sich verhoben, was leider in vielen Fällen nicht immer unbedingt der Fall ist.
Dann müssen wir auf jeden Fall auf die Jugendlichen nachher schauen, auch auf die Kinder, auf die Mütter mit Kindern, die ganz viel schleppen natürlich, Kinder immer auf einer Seite tragen, Tragetuch, all das werden wir noch besprechen. Fangen wir an beim Sitzen. Machen wir alle viel. Die meisten von uns haben einen Job, bei dem sie sitzen dann tatsächlich. Was sind Dinge, die man auf keinen Fall machen sollte? Die No-Gos.
Ja, also es gibt ja inzwischen auch bei dem einen oder anderen Unternehmer oder sonst, wie auch hier im Hessischen Rundfunk, wunderschön ergonomische Stühle. Aber uns fällt eigentlich auch immer auf, wenn wir sowas zum Beispiel wie Arbeitsplatzanalysen machen, was man auch als Physiotherapeutin, was man auch zum Beispiel am Arbeitsplatz machen kann, ganz, ganz wichtig, dass diese ergonomischen Stühle schon falsch benutzt werden. Nicht nur die Stühle, sondern auch die Haltung in den Stühlen ist entscheidend. Genauso gut kann man aber auch sagen, ein ganz normaler Bürostuhl kann leider so falsch eingesetzt werden, dass das, was er so ein bisschen aufheben soll, nämlich die Aufrichtung und des Beckens hin hoch zur Brustwirbelsäule, dass er das von dem Probanden sowas von falsch benutzt wird, dass man sagt, du lieber Gott, das hat
aber sich wer macht das denn tatsächlich in einem Großraumbüro, wenn ich schnell eine Sendung nochmal schneide oder mit einer Redakteurin eine Besprechung habe, dann setze ich mich auf den Stuhl, so wie er da ist. Ehrlich gesagt, gucke ich da nicht, dass ich die Lehne nochmal richtig einstelle, auch wenn die Besprechung 1 oder 2 Stunden dauert. Bin ich also schon in einer falschen Sitzhaltung? Ich müsste jedes Mal den Stuhl individuell auf mich einstellen?
Nein. Also natürlich gibt es bei den ergonomischen Stühlen Stühle, die müssen für jeden wirklich speziell angepasst werden. Die können wir auch nicht tauschen, dass die Kollegin gerade mal Rückenschmerzen hat und sagt, ach, gib mir den mal her. Oder dass die Praktikantin sagt, ach, der ist aber schön. Das alles geht nicht. Sondern wir müssen uns eigentlich schon grundsätzlich so hinsetzen, dass auf jeden Fall die Füße immer richtig auf dem Boden stehen, dass wir da nicht auf die Zehenspitzen gehen, dass die Fersen gut dastehen, dass im Prinzip ein 90-Grad-Winkel zwischen Kniegelenk, Hüftgelenk da ist, dass nicht ein spitzer Winkel da ist.
Ich verbringe meine Füße immer unter diesen Stuhlbeinen. Manchmal sind das so 4 oder 5 Beine, auf denen der Stuhl dann steht und knote dann die Füße dahinter. Ganz schlecht, glaube ich, für Knie und für die Hüfte, oder?
Ganz schlecht, ganz furchtbar schlecht. Liegt aber eben am unterschiedlichen Längen- und Größenmaß, ja? Also, mir passiert das nicht, wie Sie wissen.
Muss man den HR3-Hörern sagen, dass sie vielleicht nicht ganz so groß gewachsen sind?
Das kann man jetzt sagen.
Genau. Ja, genau. Andere würden auch sagen, sie sind recht klein. Okay, da muss man dann gucken, dass man mit den Füßen eher auf dem Boden dann tatsächlich auch ankommt.
In dem Fall muss man zum Beispiel wirklich Sitzunterstützung, Fußunterstützung. Man muss ein Fußbänkchen sich organisieren oder man muss unter den Stühlen dann wirklich einen Ring haben, dass die Füße die Chance haben, aufzustehen. Die Oberschenkel dürfen nie in eine Länge gedehnt werden oder zu viel Druck bekommen vom Gesamtkörper.
Sonst, okay. Was ist mit Beine überschlagen? Machen wir Frauen ja auch gerne, das eine Knie über das andere und verbringen die so. ineinander. Ich sehe schon an Ihrem Anatmer, nicht gut.
Nein, nicht gut, einfach nicht gut. Das ist natürlich noch vielleicht aus dem damenhaften Jahrhundert so ungefähr, wo man natürlich elegant die Beine übereinander
schickt. Sitzt nicht breitbeinig.
Ja, genau. Sitzen breitbeinig ist natürlich nicht sehr weiblich, nicht sehr frauenstylig, aber es ist einfach funktionell. Eine Grundrichtung im Sitzen muss immer sein, der 90-Grad-Winkel zwischen Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Und dann hat das Becken einfach auch die Chance, sich aus der Kyphosierung und in eine eher tendierende Lordosierung zu bringen.
Das Kyphosierung ist so, wie ich jetzt sitze.
Rund. Da hinten, das wäre jetzt die Kyphosierung.
Okay,
aber wir können aus einer Kyphosierung keine aufrechte Rückenstreckung bekommen. Das ist unmöglich. Das hemmt uns in der Totalbewegung. Das fixiert uns, dass das Becken so eingestellt, dass es einfach keine Bewegungsausrichtung mehr möglich macht.
Ich merke jetzt schon im Laufe des Gespräches hier an Ihrem strengen Blick, dass ich mich bemühe, gerade zu sitzen, ja, damit der untere Teil wirklich sich auch streckt. Aber man merkt natürlich auch, wenn die Erfahrung nicht da ist, wenn man immer hängt wie so ein nasser Sack und die Hände über der Tastatur hat, dass die Muskulatur dort fehlt. Vielleicht können wir gleich mal besprechen, ob man genau das eben auch ein bisschen trainieren kann, damit es einem leichter fällt und nicht nach 10 Minuten man das Gefühl hat, ist das anstrengend gerade sitzen. Ich lasse mich wieder fallen in diese Sackhaltung hier. Das wollen wir natürlich nicht, liebe Frau Krämer. Schön, dass Sie heute da sind. Es gibt schon erste Mails unter studio@hr3.de. Da scheinen viele draußen Rücken zu haben. Gut, dass Sie da sind, Marion Krämer. Ich muss jetzt hier mal unsere HR3-Hörer loben, dass sie alle immer so gut zuhören. Denn ich habe natürlich immer gesagt, ja, der Bürohengst hat Rücken. Natürlich gilt das auch für all die Damen und Herren, die handwerklich arbeiten. Und der aufmerksame Markus, Andreas und Omut haben uns geschrieben und haben gesagt, aber es gilt doch auch für uns Handwerker. Wir haben doch auch Rückenschmerzen. Vielleicht sogar manchmal noch schwerere, noch schlimmere als die Menschen, die den ganzen Tag im Büro dann tatsächlich sitzen. Und Gott sei Dank haben wir unsere Expertin da beim HR3 Sonntagstalk, Monika Krämer, Physiotherapeutin hier in Frankfurt. Und Sie haben es eben erwähnt, eigentlich muss man ja mal anfangen bei den Kindern, bei den Kleinstkindern, ja? Weil es ist ja schon eine Entwicklung, bis wir dann feststellen, es gibt einen Schmerz im oberen oder unteren Rückenbereich. Wir kommen mit allen Muskeln schon perfekt auf die Welt oder fehlt da was?
Nein, da fehlt gar nichts. Da dürfte in der Regel immer alles perfekt dran sein. Es gibt natürlich Krankheitsbilder, da gibt es immer irgendein Problem, aber physiologisch betrachtet kommen wir erstmal mit allen Muskeln auf die Welt.
Und dann liegen wir in Sitzschalen, auf weichen Decken, die Oma vielleicht gehäkelt oder gestrickt hat, in Kinderbetten, auf Kindermatratzen. Wir fangen an, uns zu drehen und zu bewegen. Bewegung ist ja ein natürlicher Drang der Kinder. Mhm. Und der Blick der Physiotherapeutin da drauf, bis dahin alles gut.
Kommt drauf an. Also es gibt natürlich Vorgehensweisen. Da würde ich sagen, also bis dann sich das Kind dreht, ist dann schon eine Menge schiefgelaufen. Ich liebe natürlich immer noch die gestrickten Decken von vielen Schwiegermüttern, Müttern, Omas und sonst was, weil natürlich die Möglichkeit da ist und die sollte man nicht unterschätzen, immer wieder mal das Kind flach hinzulegen und nicht nur in Tragetüchern oder Sitzschalen oder sonstigen Hilfsmitteln im Handling zu Hause zu halten.
Also das Auto oder diese Sitzschale, die man dann ja nimmt, um das Kind zum Auto zu tragen und damit dann vielleicht die Einkäufe zu tätigen oder zur Kindertagesstätte zu fahren, darin sollte das Kind auf keinen Fall den ganzen Tag verbringen. Warum nicht?
Sie sind ohne Diskussion wichtig. Sie sind sicherheitswichtig. Die brauchen wir. Es ist wunderbar, dass es die gibt für die Sicherheit der Kleinkinder und Säuglinge. Aber sie sollen nicht den ganzen Tag drin sein, ganz genau. Sie können phasenweise benutzt werden. Sie helfen auch phasenweise. Sie sind phasenweise gut. Tragetuch ist gut, wenn man ein Kind beruhigen möchte, wenn es den Herzschlag der Mutter hört, die Wärme hört. Aber es macht natürlich keine Eigenmobilität. Und nur über Eigenmobilität und natürlich auch über eine gute Kopfhaltung, über eine gute Kopfstatik, das ist das Entscheidende für Säuglinge, um dann auch eine gute Rotationsdrehbewegung, Aufrichtung, Bewegung im Raum, ganz, ganz wichtig zu bekommen. Alles das stabilisiert dann die Wirbelsäule und auch mal ab und zu eine kontrollierte Bauchlage, wo man sagt, ja, das Kind kann auch mal in die Bauchlage, wenn ich dabei bin, wenn ich schauen kann, dass nichts passiert, dass es natürlich nicht schläft. Aber dann trainieren, Kopf nach oben hochzuheben, nichts besser kräftigt unsere Rückenmuskulatur.
Also, aber stellen Sie denn dann fest, dass das Eltern zu wenig machen? Es gibt doch diese Gestelle, die wir über die Kinder stellen, wo dann alle möglichen Stoffvögel und so weiter dranhängen, wo die Kinder mit den Armen greifen können und auf der Decke, auf dem Boden, auf dem Rücken liegen. Wird das zu wenig gemacht?
Nein, also das ist sicherlich auch eine Anregung für die gesamte Entwicklung des Kindes, ist auch wichtig. Es kann nur mehr gemacht werden. Es wird also dann Ihrer Frage nach, ja, wird vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht. Und es kann eben auch mehr die Bauchlage gemacht werden. Man kann die Bauchlage bei den Kindern zum Beispiel auch so machen, dass man sie auf den Schoß legt, auf die Knie legt. Wenn man irgendwo wartet, müssen die nicht in der Schale bespaßt werden, sondern sie können eigentlich im Prinzip auf dem Oberschenkel von Papa und Mama liegen und können dann im Prinzip auch gucken, oh, was ist denn hier interessant? Wie kriege ich denn jetzt mein Umfeld so ein bisschen mit? Alles das ist wichtig. Warum machen wir das nicht mehr? Weil wir schon ein bisschen, sagen wir mal angestrengt sind, das ist ja klar, das sind wir alle. Es ist keine einfache Sache, Kinder groß zu erziehen, selber noch mal einen Kaffee zu trinken oder was zu essen. Aber in dem Fall sollte man öfter die Chance der Bewegung und eben auch der Aufkräftigung der Muskelketten geben.
Ich würde ganz gerne noch mal auf das Tragetuch eingehen. Eine sehr komplizierte Wickeltechnik, wenn man das Kind und sich selber dann endlich eingewickelt hat. Worauf ist denn dann zu achten? Sie haben gerade gesagt, es gibt positive Faktoren. Man hört den Herzschlag, spürt die Nähe der Mutter. Muss man darauf achten, dass der Bein in einer besonderen Spreizhaltung
ist? Die Hüfte müssen natürlich nach außen gut abgewinkelt sein, damit im Prinzip auch die Wirbelsäule wieder einen guten statischen Halt bekommt. Es gibt unterschiedliche Wickeltücher, welche sehr fest. Ich finde auch, es ist äußerst schwierig, aber es gibt Techniken, da klappt das wohl.
Das heißt, dass das Kind dann auch in dieser Position einen eher geraden Rücken hat?
Einen eher geraden Rücken hat, den man aber immer noch mal zusätzlich mit Händen unterstützen muss. Also vor allen Dingen den Kopf. Der Kopf ist nämlich in dieser Wickeltechnik, wenn die Kinder größer werden, nicht mehr unbedingt aufgefangen. Er ist entweder nach rechts gedreht, er ist nach links gedreht. Er kann, wenn die Hand nicht stützend da ist, nach hinten wegfallen. Und damit ist das.
Und die hat man ja nicht immer. Man trägt ja gerade dieses Tragetuch, um die Hände frei zu haben und damit andere Sachen zu transportieren.
Klar.
Also Kopf abstützen ist ganz, ganz wichtig.
Ist ganz wichtig.
Nicht vergessen. Jetzt haben wir schon die erste Mail von Jasmin Jacobi. Die ist nämlich jetzt Mutter. Sagt, sie hat nicht selber immer die beste Haltung gehabt. Ihr Sohn ist jetzt auf der Welt seit 14 Monaten. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, was hat Jasmin vom vielen Tragen und vom Heben durch das Kind?
Ein Rückenschmerz.
Genau, und den besonders am Abend. Und was sie dagegen machen kann, das klären wir gleich, liebe Frau Krämer. Ja, gut, dass Sie da sind. Hier ist HR3, der Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast heute ist Monika Krämer, 40 Jahre Erfahrung als Physiotherapeutin.
Was
ist eigentlich, ich muss es sagen, weil ich das bewundere, Ihre Kompetenz und Ihren starken Händedruck, das habe ich vorhin erzählt, als Sie draußen Kaffee getrunken haben. Muss man die eigentlich haben, diese starke Fingermuskulatur, wenn man diesen Beruf ausübt, oder kommt das durch den Beruf?
Also ich würde sagen, es kommt sicherlich durch den Beruf, aber einen gewissen Krafteinsatz sollte man schon von Anfang an haben. Also man muss sich schon ein bisschen im Sport vielleicht vorher aufgehalten haben, bevor man diesen Beruf wählt, wobei es ein wunderschöner Beruf ist. Und ich kann wirklich auch nach den jetzt leider erwähnten 40 Jahren ihn jederzeit in den Äther weiterrufen. Wir haben zum Beispiel leider sehr, sehr wenig Nachwuchs. Es ist ein ganz toller, interessanter Beruf. Ich weiß, ich gehe jetzt auf eine andere Sparte, aber es war mir eine Herzensangelegenheit, das nochmal zu sagen. Er wird nicht sehr gut bezahlt. Wir sind auch in der Budgetierung ziemlich schlecht gehalten. Aber es ist einfach so etwas, wo man sagen kann, wir sind eigentlich einer der größten Berufsgruppen nach der Pflege und wir brauchen alle. Wir brauchen wirklich
und
alle für diese Zivilisationskrankheit.
Ja, und das Einsatzgebiet ist groß. Also es kann die eigene Praxis sein, es kann die Gemeinschaftspraxis sein, genau. Das kann eine Klinik sein, eine große Uniklinik, es kann der Sportbereich sein. Also man kann national, international arbeiten, weil Muskelgruppen sind auf der ganzen Welt gleich. Was macht denn für Sie die Leidenschaft, wenn wir schon dabei sind, ein bisschen für dieses Berufsbild tatsächlich auch zu werben, aus? Warum gehen Sie nach 40 Jahren immer noch gerne morgens in die Praxis und lieben das? Weil das spüre ich, was Sie tun.
Also prinzipiell liebe ich die Menschen, das muss ich sagen. Und ich liebe das Arbeiten am Menschen. Und wir haben natürlich ein tolles Erlebnis. Wir haben oft ein großes Erfolgserlebnis. Wir können ja ziemlich viele Techniken, wir sind ziemlich gut in der Analysierung und funktionellen Beratung. Und die Patienten gehen meistens raus und sagen, ich fühle mich besser, als ich reingekommen bin. Und wo hat man das schon?
Ja, können wir das vielleicht auch leisten für Jasmin Jacobi? Die hat uns nämlich geschrieben, wir haben es eben besprochen vor Amy McDonald, bevor der Song lief. Sie hat einen Sohn. Das Problem haben, glaube ich, viele Mütter nicht, dass sie einen Sohn haben, sondern der ist 14 Jahre alt. Und sie hat am Ende des Tages durch das viele Tragen und Heben ganz, ganz starke Rückenschmerzen und beschreibt es so, als würde sie bald durchbrechen. Gibt es da eine Übung, die sie vielleicht abends, wenn das Kind schläft, dann machen kann, um den Schmerz zu lindern?
Ja, ich würde mir allerdings wünschen, dass es nicht bis zum Abend braucht, sondern dass sie schon mal die Situation im Alltag schafft, um einfach ihren Rücken entlastend ein bisschen.
Wie?
Indem sie zum Beispiel, wenn sie sich an den Tisch setzt, wenn sie einen Stuhl hat, auch normale Holzstühle, wenn es geht ohne Armlehnen, den mal umdreht, nur die Lehne vor sich nimmt, die Stuhllehne, dann eine Abstützung vorne des Brustkorbs hat und dann hinten ihren Rücken entlasten kann dadurch und aber auch trainieren kann. Sie muss den Beckenboden einziehen, sie muss den Rücken lang machen, sie muss Pobacken anspannen, eine ganz wichtige Funktion. Im Prinzip für alle Mütter und gewordenen Mütter
kann
ist
man
der Beckenboden. Und man kann ihn immer und ständig anspannen.
Genau, ohne dass es jemand
auf.
Mehr
hat. Nein, das fällt nicht auf.
Die Übung kann man wirklich machen, wenn man darauf wartet, dass der Kaffee durchläuft oder wenn man die Kinder windelt oder Sonstiges.
Ja.
Was ist mit dieser typischen 90-Grad-Übung auf
das
dem Rücken?
Das ist ideal dann am Abend, wenn dann wirklich alles zur Ruhe gekommen ist und sie mal ein paar Minuten für sich hat, dann soll sie sich in Rückenlage legen, soll die Beine in einem 90-Grad-Winkel zwischen auch wieder Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk legen, wenn es geht, eine Unterlage. Man kann eine Kiste nehmen, man kann Kissen nehmen, man kann versuchen, sich von den Fersen her zu unterbauen, dann die Bauchmuskeln anspannen, Popo anspannen, den Rücken nach unten auf die Unterlage drücken, eine sogenannte isometrische Spannungsübung machen. Und diese isometrischen Spannungsübungen kann man dann mit Armen und so dann noch ausarbeiten, aber das wäre grundsätzlich schon mal sehr, sehr schön.
Also das ist schon mal ein erster Tipp und wenn sie das alles jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte, kann man sich die Sendung natürlich nachher auch nochmal als Podcast anhören und diese Übung ist sicherlich auch eine, jetzt vielleicht nicht gerade Beckenboden trainieren, aber für die Handwerker auf dem Rücken legen mit den 90 Grad, wenn sie den ganzen Tag schweres Material eben auch getragen haben. Ist ja egal, ob man jetzt ein Kind trägt oder Paletten.
Ja, da muss man allerdings sagen, Tragen wurde schon erwähnt, so nah am Körper tragen wie irgendwie möglich. Ja, nicht aus dem Rücken hebeln, in die Knie gehen, tief in die Knie gehen.
Oh, wir wissen das alle, machen es trotzdem nicht. Ich denke, das bei jeder Wasserkiste. Warum sind wir da so dumm,
muss man sagen? Weil man gedankenlos diese Arbeit irgendwie schaffen will. Beim Handwerker natürlich nicht gedankenlos. Entschuldigt mich bitte, um Gottes Willen. Aber weil man so in seinen Funktionsabläufen ist. Man ist es autonomiemäßig gewöhnt, es so zu machen, so zu machen. Nein, drüber nachdenken. Immer an den Körper nehmen. Und es gibt da sehr, sehr gute Leitmerkmale, gerade für Handwerker. Es kommt immer darauf an, wie lang ist meine Strecke, wie häufig mache ich das, wie oft nehme ich was in die Hand, wie kann ich es in die Hand nehmen. Und es gilt immer kurze Hebel, immer nah an den Körper und immer sehr, wenn es geht, kurze Wege machen oder sich unterstützende Hilfsmittel dazu holen.
Und wie Sie eben schon gesagt haben, wir sind dann doch so kleine Gewohnheitstierchen. Ich merke zum Beispiel an der schweren Handtasche, diesem großen Tragesack, wo man alles Mögliche von der 1 Liter Wasserflasche, Bücher, Unterlagen, Computer reinlegt und dann trage ich es immer auf einer Schulterseite, so etwas mal wechseln. Handy nicht immer auf derselben Seite telefonieren. Zu solchen Tipps kommen wir nachher noch. Und wir müssen unbedingt noch mal reden über Matratzen, liebe Frau Krämer. Das scheint ein Thema zu sein. Wir kriegen hier einige Mails zum Thema Matratzen. Weich oder hart? Das haben Sie, glaube ich, auch drauf. Ich merke das schon an Ihrem Blick. Und das Thema, was wir, glaube ich, alle von unseren Eltern oder Großeltern gehört haben. Sitz gerade, Kind, so wird das sonst nichts, ne? Also, wir haben noch viel zu besprechen. Freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages sind. Hier ist HR3, der Sonntagstalk. Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Wahrscheinlich hat er sich keine Pille oder Tablette gegen Rückenschmerzen in Ibiza reingeworfen. Liebe Monika Krämer, wir haben ja heute das Thema Rücken und stellen fest, einige HR3-Hörer mailen uns und wir beschäftigen uns mit einer der Volkskrankheiten, die sie auch immer wieder massieren, behandeln, beraten mit ihren wunderbaren Händen. Und wir haben eben über die Säuglinge gesprochen, die doch viel auf dem Rücken liegen sollen, auch mal in Bauchlage, nicht nur in den Sitzschalen Zeit verbringen sollten, sondern einfach diese Muskulatur, die so wichtig ist, rund um die Wirbelsäule, all diese Sehnen und Bänder stärken und aufbauen. Jetzt haben wir die erste Schulwoche in Hessen hinter uns. Die Idötzchen sind unterwegs gewesen, haben vielleicht den Schulranzen, sind ganz stolz. Und trotzdem gibt es ja zu Beginn des Schuljahres immer wieder diese Diskussion unter Eltern. Schulranzen oder doch den Rollkoffer hinterherziehen? Was ist besser?
Also ich plädiere für den Schulranzen weiterhin, weil wenn ich etwas hinter mir herziehe, verlagere ich schon meinen ganzen Körpergewichtsbereich. Das heißt, ich habe einen Arm nach hinten, das Brustbein geht nach vorne, ich falle vielleicht in eine Rückenüberstreckung rein statt in eine vordere. Oder wenn es sehr, sehr schwer ist, dann gehe ich in die Vorneigung. Alles nicht wirklich gut.
Und der Schulranzen, worauf ist darauf zu achten? Also mittlerweile sind ja viele ergonomisch auch geformt.
Ich muss noch eins zu dem rollenden Schulranzen sagen, gerne, wenn der Schulweg sehr weit ist und wenn man sehr belastend auch als Kleinkind schon über so manchen Bürgersteig oder so gehen muss, dann sollte man sowas überlegen. Ja? Besser als ein zu schwerer Schulranzen, weil genau die Schulranzen, die jetzt gerade in der ersten Klasse voller Stolz getragen werden, sind leider nicht immer ganz die perfekten.
Warum nicht? Die großen, sind die zu groß oder sind sie zu schwer?
Also es müsste im Vorfeld angeschaut werden, wenn ein Schulranzen verkauft oder gekauft wird, was habe ich denn da für ein Kind vor mir stehen? Ist es ein kleines, zierliches Mädchen oder ist es schon ein ganz schön gestandener junger Mann? Das heißt, ich müsste mir schon mal die Schulterpartie angucken. Ich müsste mir angucken, wie lang geht der Schulranzen nach unten. Schulranzen dürften eigentlich nicht so lang gehen, dass sie eigentlich schon am Becken, vielmehr am Po aufkommen. Schlagen tun sie ja Gott sei Dank nicht, aber gehalten werden.
Warum ist das nicht gut?
Weil das im Prinzip schon wieder das Becken in eine Einstellung schiebt. Dadurch verschiebt sich das Gangverhalten. Das heißt, die Schrittlänge verschiebt sich. Der Stand verschiebt sich. Das Becken als mittlere Position ist für unsere gesamte Aufrichtung, sei es Sitzen, Gehen, Laufen, Bewegen, die wichtigste neutrale Einstellung.
Also ich merke schon, alles ist genau aufeinander abgestimmt. Und wenn man dann über mehrere Jahre immer wieder diese Fehlhaltung wiederholt, dann schleift sich das ja praktisch sukzessive ab. Oder es gibt dann ein Problem, was sich in der Muskulatur oder im Skelett dann verfestigt.
Ja, die Muskulatur fängt an zu verspannen, was wir ja alles kennen. Die muss übermäßig Arbeit leisten und kann dann die Signale der Elastizität, der freien Bewegung, was sie ja von ihrem Haltekonzept eigentlich gerne an die Wirbelsäule und auch an das Skelettsystem weitergeben kann, gar nicht mehr so fließend weitergeben. Und dann staut das System. Es geht von unten nach oben. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Zahnradsystem. Das heißt, ich habe drei Zahnräder. Das unterste Zahnrad geht von unten ungefähr bis zur unteren Brustwirbelsäule, mittleren Brustwirbelsäule, dann die mittlere Wirbelsäule und dann nach oben. Das heißt, gehe dann in die Halswirbelsäule hoch zur Aufrichtung. Also ein Zahnrad greift ins nächste und nur wenn man sich diese Schwingung vorstellt, kann man sich auch vorstellen, dass vom Becken her, wirklich vom Gehapparat, vom Becken, von der Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule die Funktionen ausgeglichen werden durch gute, durchblutete, zirkulierte Muskulatur.
Ich finde das ja als Laie, muss ich sagen, als medizinischer Laie immer ein Wunder, dass das sowieso alles so tatsächlich miteinander funktioniert. Was können wir denn als Eltern tun, um die Muskulatur der Kinder zu stärken? Es gibt ja frühkindliches Eltern-Kind-Turn, Mutter-Kind-Turn, Turnvereine, Sportvereine. Begrüßen Sie das?
Begrüße ich sehr, natürlich. Das Wichtigste im kindlichen Alter ist natürlich dieses unkomplizierte Bewegen, was nur ein Kind hat. Ein Kind kann sich auf den Boden legen und rollen, auf dem Bett hüpfen. Es kann einfach springen und hüpfen, eine ganz wichtige Angelegenheit. Haben wir Erwachsenen völlig verlernt. Ich meine, wann gehen Sie hüpfend jetzt hier aus dem HR raus?
Ich mache das immer.
Das freut mich.
Ich hüpfe immer auf der roten HR-Karte. Ich werde Sie gleich zeigen.
Ja, ich bitte drum. Ja, natürlich. Turnen, Purzelbäume, ja, Saltos, die können das. Das ist ein Traum. Trampolin.
Schwimmen,
wunderbar. Schwimmen.
Okay, gibt es sonst noch Sportarten, von denen Sie sagen, das ist gut für dieses Grundschulalter oder das Vorschulalter?
Natürlich alle möglichen Ballspiele, wenn sie natürlich nicht zu einseitig sind. Man muss immer schauen, nicht bitte jetzt nur Tennis, nicht bitte jetzt nur Fußball, bitte jetzt nicht nur. Aber abwechselnd.
Mhm. Es gibt ja auch viele Kinder, die dann schon früh einen Sport als leistungssportlich sich aussuchen. Ich habe gestern Kinder gesehen auf dem Tennisplatz, die sind dann 10, 11, 12 Jahre alt und haben schon Schulterprobleme, haben schon Rückenprobleme. Man hat schon das Gefühl, Boris Becker schleicht da über den Platz. Das ist dann doch zu früh für die gesamte Muskulatur.
Also ich finde es immer perfekt, wenn man den perfekten Sport auch für das Kind findet, weil man dadurch natürlich auch eine gewisse Leidenschaft entdeckt und eine gewisse Zielorientierung für das Kind hat. Aber wenn es eben nur in diese Richtung aufgrund von zeitlichen Problemen gedrückt wird, weil es kommt die Schule dazu, die Schulaufgaben und dann noch die sportliche Engagement, dann ist es schwierig. Also da müsste eben auch ein Ausgleich stattfinden. Es muss Muskelaufbau gemacht werden. Schon in dem Alter kann man wunderbares Hanteltraining machen. Man kann in dem Alter schon Stütztraining machen. Man kann immer wieder Liegestütze machen, die gerade für die Schulter-Nackenmuskulatur aufbauend sind, wenn keine Schädigung vorliegt.
Also, wir haben noch einiges zu besprechen. Alexandra Müller hat uns geschrieben aus Dornburg und sagt, sie glaubt, ihre Tochter ist schon so ein bisschen vorbelastet. Ich hatte ziemliche Rückenprobleme, also sagt die Mutter, und ein Bandscheibenvorfälle durch falsche Haltung und Schonhaltung am Schreibtisch. Nun stellt sie fest, dass ihre 6-jährige Tochter auch immer, so wie wir Eltern das immer sagen, sitzt da nicht so wie so ein nasser Sack, nach vorne übergebeugt sitzt, obwohl sie muskulös sehr gut ausgeprägt und auch ein ganz sportlicher Typ ist. Müssen wir vielleicht gleich mal klären, woran das liegen kann, dass wir unseren Kindern immer wieder am Tisch sagen müssen, jetzt sitz doch mal gerade. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist Monika Krämer. Wir haben das Thema Rückenschmerzen heute. Und Alexandra Müller hat uns geschrieben, hat selber Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfälle schon gehabt, Rückenprobleme. Und ihre 6-jährige Tochter ist eigentlich ein sportlicher Typ, liebe Monika Krämer. Und trotzdem sitzt sie da immer so ein bisschen, wie wir Eltern ja sagen, wie so ein nasser Sack. Was kann die Mutti machen?
Sich selber vielleicht erstmal ärgern, um schon gut hinsitzen.
Okay, also wir haben alle als Eltern eine Vorbildfunktion.
So sehe ich das.
Gucken Kinder, wie wir sitzen tatsächlich? Ich versuche immer gerade zu sitzen, aber meine Jungs sitzen da auch so, genau wie bei Alexander.
Ja, als Vorbildfunktion sind wir für die Kinder natürlich immer so der erste Aufriss. Natürlich sitzen die dann und schauen und denken, na ja, wenn sie es lässig im Sofa macht oder ansonsten. Man kann sich aber auch mal natürlich Entspannung und Lässigkeit leisten, als Erwachsener natürlich sowieso. Natürlich sagt so ein Kind, na ja, dann habe ich jetzt mal meine Spielphase, dann bin ich eben jetzt auch in der Haltung, ich muss ja jetzt keinen Sport machen, ich muss keine Leistung bringen, ich kann mich entspannen. Es ist immer die Frage, wie man ein falsches Sitzen als Entspannungssitzen verkauft. Und man muss eigentlich Entspannungssitzen nicht immer mit Regeln oder irgendwo sich in die Ecke drücken oder so sehen, sondern Entspannungssitzen kann auch ein dynamisches Sitzen sein. Das kann eine ständige Aufrichtung und Abkippung sein, dass die Dynamik entspannt. Wenn ich meinem Rücken die Möglichkeit gebe, mich immer mal anders auszurichten, dann ist er eigentlich schon entspannt oder fängt
an, sich
zu entspannen.
Also könnten wir den Kindern beim Essen sagen, eine Zeit lang gerade sitzen und dann wieder entspannen? Meinen Sie so etwas mit dynamischen Sitzen?
Also ich denke, es hilft nicht, wenn man, ja, natürlich, es hilft nicht, wenn man ständig sagt, wie sitzt du denn? Obwohl das ein sehr guter Aufhänger wäre für viele. Man kann auch nicht immer nur korrigieren, sondern dann ist das meistens ein Protestverhalten. Man denkt, naja, gut, dann setze ich mich jetzt gerade mal am Tisch richtig an und wenn ich dann wieder in meinem Zimmer bin, mache ich eh, was ich will. Sondern es muss so ein Verständnis dafür entstehen, dass man sich auch selber, auch als Kind, als Jugendlicher, wohler fühlt. Nicht, dass die Erwachsenen sagen, ich weiß was Besseres, was du machen sollst, sondern dass es mich wohler fühlt. Man kann es sagen, man soll es aber auch vormachen. Man kann es auch vielleicht sogar mal spielerisch mit in den Alltag bringen. Warum macht man Tischspiele oder andere Spiele? Vielleicht könnte man mal schauen, ja, dann machen wir mal Bewegungsspiele.
Mhm. Also das heißt, man muss eben auch in Kommunikation mit dem Kind sein, auch nochmal darauf aufmerksam machen, wenn man selber vielleicht Rückenprobleme hat. Nun spielen ja viele Kinder in der Schule auch auf dem Boden, sitzen dann auf den Unterschenkeln, drehen die so ein bisschen nach außen und machen viele Spiele auf dem Boden. Wenn man sich die Situation der Kinder in der Schule nochmal anschaut, auch Lehrer sitzen ja häufig auf den viel zu kleinen Kinderstühlen dann. Was sagen Sie als Profi zum Thema Rücken und Muskulatur, als Physiotherapeutin zur Situation in den Schulen?
Kommt natürlich auf die Altersgruppen drauf an.
Also wenn wir sind jetzt bei den Kleinen.
Bei den Kleinen dann ist die Verhältnismäßigkeit der Zeit, dass sie auf dem Boden sitzen, glaube ich, wenig. Es ist nicht so günstig, eher mal einen Schneidersitz nehmen oder eher dann auch mal gleich sagen, ja, dann machen wir mal eine Rückenaufrichtung. Oder seitlich die Beine machen, sodass man sich mal seitlich abstützt. Aber ideal auf dem Boden ist ein Vierfüßlerstand. Man kann unheimlich viel im Vierfüßlerstand machen. Man muss es nicht mit den Händen abstützen. Man kann auch zum Beispiel die Ellbogen nur nehmen. Dann hat man eine gerade Wirbelsäule, gut ausgerichtet. Mhm. Die Verlagerung der Gewichte ist ganz gut. Man kann aber auch sagen, in Schulen sowieso müssen eben auch mal die Stühle umgedreht werden. Ja, dass man einfach
also
mal die Stühle
einfache,
hat. Eine ganz einfache
Übung.
Sache. Und man kann auch mal sagen, hier derjenige, der jetzt hier eine super gute Leistung gemacht hat, warum schaffen wir nicht in den Schulen mal Trampoline, eine kleine Trampoline? Und der hat eine tolle Leistung gebracht und sagt, du Karl Egon, du darfst jetzt aufs Trampolin, du warst einfach gut.
Und warum ist das gut? Weil das, wie Sie gesagt haben, Hüpfen gehört eben zur natürlichen Form.
Weil Hüpfen einfach dementsprechend auch einen elastischen Zug auf die Wirbelkörper gibt. Mhm. Ja? Dadurch, dass ich federnd nach unten komme, nicht starr und fest, federnd nach unten und mir einen federnden Schub nach oben gebe, habe ich die Möglichkeit, die Muskelgruppen schön elastisch nach oben auszudehnen.
Also das wäre auch etwas für Menschen, die tagsüber schwer arbeiten körperlich oder die den ganzen Tag auf einem Bürostuhl sitzen, dass man sich so ein kleineres Trampolin anschaut. Schafft und dann abends eine Viertelstunde oder 10 Minuten darauf hüpft?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt sogar schon.
Das ist sogar ganz lustig, macht auch gute Laune.
Gute, aktive Bürosysteme. Es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Konferenzsysteme, dass man sagt, wir haben jetzt mal Stehtische, wir haben kleine Trampoline bei einer, weiß ich, Telefonkonferenz oder so und arbeiten in der Zeit schon auf den kleinen Trampolinen, haben höhenverstellbare Tische, können uns da auch dynamisch bewegen und haben diese feste Zeit, die wir sonst eben
also
sonst
hüpfen,
sitzen verbringen.
Hüpfen konferieren.
Warum nicht?
Ja, das ist lustig, wenn man immer aus dem Skype-Bild dann heraushüpft.
Man muss nicht hüpfen, man kann federn.
Ja,
das federn. Würde schon
okay.
reichen.
Meine Uroma, muss man sagen, jetzt sehr, sehr lange her, hat mir beim Essen sonntags, wenn wir dort waren, immer, Sie merken gerade, ich richte mich schon auf, einen Besenstiel zwischen die beiden abgewinkelten Ellbogen hinterm Rücken geschoben, wenn ich nicht gerade gesessen habe beim Essen.
Mhm.
Eigentlich ganz schön hart, oder?
Ganz schön hart, aber ich sehe schon, Sie richten sich in dieser Sendung ständig auf.
Ja.
Also wir machen hier schon dynamisches Aufrichten.
Dank Ihnen, Frau Krämer.
Ist sicherlich mal eine Vorgehensweise gewesen und zu der damaligen Zeit wusste man es nicht besser. Aber heute würde ich sagen, bitte nein. Die Wirbelsäule kann sich eben mit diesem sogenannten Zahnradsystem eigentlich nicht von unten nach oben hin dynamisch bewegen, wenn ich in der Mitte einen fixierten, harten Gegenstand habe.
Das blockiert dann. Okay, das waren auch alte Zeiten. Jetzt müssen wir gleich nochmal klären, wie das ist eigentlich mit den Matratzen. Wir verbringen ja auch viel, viel Zeit schlafend im Bett. Wir haben einige Mails bekommen zu Matratzen. Da müssen wir gleich was zu sagen. Monika Krämer, heute unser Gast des Tages zum Thema Rücken und ergonomisches Sitzen. Dynamisches Sitzen, das mache ich jetzt hier, während Michael Jackson läuft. So, wir sind natürlich hier, um Wissen weiterzugeben, in diesem Fall von unserem Gast des Tages, Monika Krämer, Physiotherapeutin, seit fast 4 Jahrzehnten im Einsatz, mit ihren Wunderhänden, kennt sich aus, berät eben auch zum Thema Rücken, Bürosituation, Arbeitsplatzsituation, all das ein absoluter Profi. Und liebe Frau Krämer, heute haben uns einige gemailt und Sie haben ja schon viele Fragen beantwortet. Jetzt gibt's hier eine Mail von Sandra. Sie sagt, sie hat sich eine H5-Matratze gekauft bei einem Körpergewicht von damals 140 Kilo, hat jetzt aber mit einem Magenbypass fast 50 Kilo verloren und morgens beim Aufstehen Rückenschmerzen. Kann das durch den Gewichtsverlust was mit der Matratze zu tun haben oder ist die zu hart, zu weich? Nee, sie fragt, ob die zu hart ist.
Sie ist sicher zu hart, aber ich gratuliere natürlich, dass sie so eine Gewichtsreduzierung hinbekommen hat. Großartig, herzlichen Glückwunsch. Aber die Matratze müssen wir jetzt leider ein bisschen in die Ecke stellen. Also eine neue Matratze wäre angesagt, weil Matratzen ausgesucht werden nach Härtegraden, nach Gewichtsgraden. Und wenn man abgenommen hat, dieser Härtegrad, den sie auch in ihrer Mail erwähnt hat, nicht mehr stimmig sein kann.
Okay, also solche Themen beachten Sie auch. Und wir liegen ja nun auch viel. Wir haben all das besprochen, was am Arbeitsplatz durch dynamisches Sitzen, durch falsches Sitzen gut oder falsch eben laufen kann. Aber einen Großteil des Tages verbringen wir ja eben auch liegend. Das heißt, die richtige Matratze ist ganz, ganz wichtig.
Die richtige Matratze für die richtige Größe und das richtige Gewicht ist ganz, ganz wichtig.
Hart oder weich?
Das kann ich so nicht beurteilen. Das kommt immer drauf an. Da soll man ruhig mal was testen. Das
Schaumstoff
ist ganz, ganz wichtig.
Oder Federkern?
kann beides gut sein. Entscheidend ist auf jeden Fall, dass mehrere Zonen drin sind, dass man die Möglichkeit hat, dass die harten Auflagebereiche wie Becken, Schulter, Kopf, dass die auf jeden Fall getragen werden und die weicheren wie die Lendenwirbelsäule und die Halswirbelsäule unterbaut werden durch Material. Das ist entscheidend.
Und das Kissen, da ist ja eine große Philosophie. Ich habe mich mittlerweile umgestellt auf so ein ganz flaches, kleines Kissen und kann in so richtig dicken, fetten Flauschkissen gar nicht mehr schlafen. In Hotels hat man manchmal das Gefühl, man liegt auf so einem Bündel Plastik, was sich überhaupt nicht bewegt. Beim Thema Kissen ist ja ein sensibler Bereich.
Absolut, ja. Wirklich ganz, ganz wichtig. Und der Kopf muss
wirklich gerade... Ich weiß, Sie lieben das Kissen.
Ja, ich liebe das Kissen. Nein, aber nicht das dicke, bauschige, sondern ich liebe das Kissen, was maximal nur 40 Zentimeter in der Tiefe und 80 ungefähr in der Länge hat und was auch noch ein bisschen eine Auspolsterung hat, damit man den Kopf nicht zu sehr überstreckt, aber den Kopf auch genau ins Gegenteil der Vorbeugung nicht hat. Komischerweise Frauen lieben die großen Kissen meistens noch. Sie knuddeln sich alle gerne da rein, sind oft Seitenschläfer. Und dann habe ich auf einmal so einen dicken Bauch da unterm Ohr, dicken Kissenbauch.
Ja, natürlich. Wir reden nicht hier
andere,
von Partnern.
Gottes Willen. Und das ist in der Funktion nicht angesagt.
Mein Mann schläft zum Beispiel immer auf einer Seite. Der schläft so ein und wacht so auf. Ich habe das Gefühl, die ganze Nacht liegt er auf einer Seite. Ist das eigentlich gut? Oder soll man sich, man kann es ja nicht beeinflussen, wenn man schläft, aber ist es besser, wenn man Rückenschläfer ist oder Seitenschläfer?
Das kann man so nicht beurteilen. Es gibt immer die Frage, wie kriege ich gut Luft? Wie ist meine Halswirbelsäule wieder eingestellt? Muss ich sehr viel durch Nase und Mund atmen? Wie kriege ich das hin? Ich glaube, da gibt es so Gewohnheitshaltung und es gibt eben Seiten, auf denen ich mich wohler fühle. Mhm. Wenn ich ein Seitenschläfer bin, fühle ich mich da auch wohl. Und dann kann man da auch einen guten Schlaf haben, ohne dass man sich in der Nacht dauernd drehen und wenden muss.
Der Sitzsack ist wieder da, auch bei uns hier im hr3-Studio. Sehr, sehr gemütlich mit diesen ganz vielen kleinen Kügelchen. Viele Jugendliche lungern da gerne drin rum. Ist sehr gemütlich. Mögen Sie den eigentlich? Aus professioneller Sicht.
Aus professioneller Sicht. Ich finde persönlich ihn... Gut für Jugendliche gerade insofern, dann sollen sie sich da wenigstens schön reinschummeln. Aber es ist ein Vorteil, weil meistens haben sie ja doch ein Handy in der Hand, wenn sie sich irgendwie entspannt irgendwo in den Sitzsatz legen. Und da haben wir die Möglichkeit, dass das Handy zum Gesicht kommt. Mhm. Ja, dass sie die Arme anbeugen müssen. Sie kommen nicht in die Situation wie am Tisch, dass der Kopf zum Handy geht, sondern dass das Handy zum Gesicht geht.
Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil viele haben ich sehe das immer in der U-Bahn, diesen ganz großen Nacken so nach vorne gebeugt. Und ich kann mir vorstellen, die werden alle später mal in irgendeiner physiotherapeutischen Praxis landen. Ist das mittlerweile ein Problem, all die Tablets, Handys, mit denen wir tagsüber arbeiten, auf die wir schauen?
Also es ist ein sehr, sehr großes Problem. Ich würde sagen, Kopf, Nacken ist inzwischen ein größeres Problem oder wird ein größeres Problem als Rücken, weil der schwerste Teil des Körpers ist der Kopf.
Warum? Warum? Hat das mit dem Gewicht des Kopfes?
Das heißt, das Gewicht des Kopfes, was sich dann nach vorne geht, die Wirbelsegmente bewegen sich in eine ganz besondere Richtung. Sie dehnen sich nach hinten oben aus. Sie müssen dementsprechend viel mehr Leistung haben.
Was sind die Folgen?
Die Muskeln, es können Kopfschmerzen, muskuläre Verspannung immer, Kopfschmerzen, es können Kurzsichtigkeiten entstehen, auch wenn der Blick anders ist. Also es gilt auf jeden Fall, dass nicht der Mund zum Essen kommt, sondern vielmehr der Mund zur Gabel, sondern die Gabel zum Mund. Ist eine ganz, ganz wichtige Sache.
Und so ist das auch beim Handy. Also Handy aktiv hochhalten vor die Augen?
Handy aktiv hochhalten. Also gerade jetzt so im Urlaub, wo alle Kinder schön rumspielen konnten und es so freie Zeit hatten, jetzt geht es jetzt wieder bewusster los. Sollten Sie die Arme anbeugen, sollten die Ellbogen auf den Tisch nehmen, sollen das Handy in die Hände reintun, die flach vor Ihnen sind, also dass man die beiden Hände flach macht, das Handy hinlegt und sollen dann versuchen, so mit dem Handy zu arbeiten. Und da sollte man wirklich so oft wie möglich darauf aufmerksam machen. Der Laptop genauso. Er soll, wenn es irgendwie geht, zum Gesicht, nicht vom Gesicht
aber
weg.
Aber das ist ja fast ein bisschen unrealistisch, weil die meisten im Café oder sonst wo, wo wir arbeiten, Arbeitsplätze sind ja auch mobil mittlerweile. Überall wird der Laptop auch aufgeklappt und das ist ja häufig auf dem Tisch. Oder man sitzt eben auf der Couch und hat dann abends nochmal die Beine angezogen und das Tablet dann auf den Knien.
Also auf der Couch in Rückenlage mit dem Rückenstütz geht ja noch, die Knie angebeugt, dann kommt ja der Laptop auch wieder dem Gesicht entgegen, den Augen entgegen und nicht in die andere Richtung. Wenn man ansonsten im Internetcafé oder sonst ist, Es wäre ideal, wenn man Buchstützen, Unterstützungen schräger Ebene in irgendeiner Weise findet. Der volle Leitsordner ist schon eigentlich eine Hilfe, den man drunter tut. Und ja, auch genau. Den kann man schon rantun. Und in dieser Richtung arbeiten. Aber es gilt einfach, das Arbeitsmaterial oder da muss ans Gesicht und nicht das Gesicht runter.
Aber ich merke schon, wenn Sie sagen, das wird das Problem der Zukunft werden, dieser obere Halswirbel-Nackenbereich, auch wenn wir viel telefonieren, ist das ja auch eine einseitige Haltung. Man zieht manchmal die Schulter dann hoch und spricht ja, das kann sich ja jeder von uns beobachten. Man telefoniert immer auf derselben Seite. Das belastet natürlich auch die Muskulatur. Ne?
Die ganze Technik belastet die Schulter-Nackenmuskulatur, die Kopfmuskulatur.
Also natürlich arbeitslos werden Sie nicht.
Kopfhörer wären dann in dem Fall auch ideal. Ne?
Stimmt.
Kopfhörer sind einfach so, dass die Schultern nicht mehr hochgezogen werden. Immer wieder einfacher sich Tipp, erinnern, aber immer wieder schauen, immer wieder miteinander drüber sprechen.
Aber warum werden wir da wieder so nachlässig? Wir wissen es ja alle mit dem gerade sitzen, mit dem Handy auch hochhalten. Wir sind dann auch so kleine faule Tierchen, muss ich mal sagen.
Ja, weil aber im Prinzip auch dann das äußere Zeichen von Kraftlosigkeit da ist. Und dann musst du immer sagen, oh, wir müssen Kraftaufbau machen. Nicht nur Bauch, Beine, Po, sondern die Kraft ist das Entscheidende.
Mhm. Und die brauchen wir demnächst ja, glaube ich, dann irgendwie in den Unterarmen, um die Handys hochzuheben. Jetzt ziehen wir erstmal Kreise mit Johannes Oerding und wir drehen gleich unsere letzte Runde, liebe Frau Krämer. Unser Gast des Tages heute beim HR3 Sonntagstalk. Unser Gast des Tages heute beim HR3 Sonntagstalk ist Monika Krämer. Sie hat sich einen Beruf ausgesucht, mit dem sie Menschen, wenn es denn dann hilft, das, was sie macht als Physiotherapeutin, ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Wir haben vorhin gesagt, wenn die Schmerzen dann weg sind, dann vergisst man sie ja auch, dann speichert der Körper sie Gott sei Dank nicht mehr. Aber wir haben heute die Sendung dem Thema Rücken und Rückenschmerzen, Bandscheiben gewidmet und stellen einfach fest, es ist die Volkskrankheit, eines der größten, nicht Nummer eins, Krebs natürlich auch, aber wird vielleicht nochmal abgelöst von Hals- und Nackenproblemen, wenn wir alle weiterhin so viel aufs Handy und aufs Smartphone, aufs Tablet dann tatsächlich schauen. Wir haben jetzt einige Mails bekommen. Vielleicht müssen wir nochmal zum Thema Bandscheiben. Scheibenvorfall machen wir gleich, liebe Frau Krämer. Aber was für Formen von Rückenschmerzen haben Sie denn in Ihrer Praxis? Und das haben ja alle Physiotherapeuten. Sie sind im Alltag mit Ihrem Sohn in der Praxis zusammen, Tim Krämer. Aber was für Formen von Rückenschmerzen gibt es denn?
Es gibt, und das ist der häufigste, den eigentlich unspezifischen Rückenschmerz. Der unspezifische Rückenschmerz, das ist ein Schmerz, der kommt, der geht. Der ist mal besonders problematisch, weil man sich dann verspannt fühlt, weil man dann einfach unbeweglich wird, weil dann auch natürlich eine gewisse Anstrengung im ganzen Körper sich vollzieht. Es gibt aber genauso gut auch den akuten Rückenschmerz, der wirklich wie der sogenannte Hexenschuss, wie ein Schuss unerwartet und plötzlich in einen hineinzieht.
Richtig reinfährt.
Richtig reinfährt.
Wir haben eine Mail bekommen, da kann ich vielleicht ganz kurz einhaken. Da fragt eben jemand, meine Frau hat jetzt immer vermehrt Rückenprobleme im LWS-Bereich, Lendenwirbelsäulenbereich. Sie ist vermehrt im Stress ausgesetzt. Kann Stress eine Ursache für Rückenprobleme sein?
Ja, absolut. Wir haben mehrere Faktoren, weswegen man einen Rückenschmerz hat. Es ist die Haltung, es ist die Ernährung, es ist die Arbeitsplatzsituation, es ist Stress, es sind psychosoziale Umstände, es sind Belastungen jeglicher Art, es sind Wege, es sind Mobilitäten. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, um einen Rückenschmerz zu bekommen. Und das ist dann auch kann dann auch die Ursache sein.
Manchmal ist es ja so, dass man dann einen richtigen Bandscheibenvorfall hat, so wie Bettina. Die hatte nämlich einen vor 3 Monaten in der Lendenwirbelsäule. Und nach wesentlicher Besserung sind leider noch die Schmerzen im Gesäß und im Oberschenkel da, an der Seite und hinten. Die sind geblieben. Diese Schmerzen beeinträchtigen Bettina noch ziemlich. Was ist diese Ursache für solche Beschwerden? Denn sie fragt, gehen solche Schmerzen auch mal wieder weg? Das wollen wir Patienten ja immer gerne wissen. Sie macht schon einiges. Akupunktur, Strom, Physio. Was kann das sein? Kann man es so sagen?
Ja, haben wir ja in der täglichen Praxis, in der Physiotherapie, auch bei uns in der Physio-World haben wir diese Probleme ja ständig. Es ist meistens, ist das Iliosakralgelenk nach einer Bandscheibenproblematik ein Gelenk, was rechts und links neben der Lendenwirbelsäule auch als Gelenk bezeichnet wird, obwohl es hauptsächlich aus Muskulatur und Bandansätzen besteht, aber in einem gelenkartigen Zustand zueinander. Da ist übrigens das der Bereich, der im Prinzip uns zum Laufen und Geradstehen bringt. Aber da läuft dann auch der Ischiadikus durch und der kann zum Beispiel auch zu diesen Schmerzen führen, die dann über die Pobacken, über die seitlichen Bereiche der Oberschenkel.
Und was
führen.
Kann sie da noch tun?
Sie müsste schon versuchen, viel über Dehnungen hinzukommen. Also ganz kontinuierlich jeden Tag ihre Dehnungen machen. Wir sind ja wirklich so, dass wir sagen, wir haben ein Konzept erarbeitet, in dem wir sagen, jeder kann eine Minute am Tag, und die hat jeder, für sich speziell Übungen machen, die reichen schon, um im Prinzip wieder eine Balance zu bekommen in dem eigenen muskulären Bereich. Und man kann dann die Dysbalancen, die dadurch bestimmt gekommen sind, durch die Bandscheibenproblematik wieder aushalten.
Was ist mit dem guten alten Tennisball, den ich mir auf den Boden lege und mit dem Rücken rüber?
Wunderbar, wir kommen da an Triggerpunkte, wir kommen da an spezielle Druckpunkte. Man nennt das so eine Art Eigenmassage, Eigendruckmassage.
Oder unter die Fußsohle auch mal.
Ja, an die Hände kann man es nehmen, an Schultern kann man es nehmen, man kann es auch am Becken nehmen, ist ein bisschen schwieriger. Da arbeitet man natürlich inzwischen mehr mit solchen Rollen oder so, weil die breitflächiger sind. Das ist diese Eigenmassage, die hilft. Aber man darf auch das natürlich nicht übertreiben. Und dann haben wir ein wunderschönes Hämatom, einen riesenblauen Fleck oder sonstige Probleme.
Okay, also hier kommt noch eine ganz süße Mail von der kleinen Emma. Die sagt, mein Schulranzen, denn darüber haben wir gesprochen, Frau Krämer, vorhin. Ja, der wiegt mit meiner Klassenkameradin, die hat auch einen Schulranzen, ungefähr 12 Kilo. Das ist viel zu schwer. Aber wir müssen das alles schleppen, sagt Emma. Ja, aber wir haben ja gesagt, darauf achten, dass der nicht zu lang runterhängt, ja, der Schulranzen.
Also der Schulranzen sollte prinzipiell nicht mehr als 10 oder 8% des Körpergewichtes an Gewicht haben. Also wenn ich, sage ich mal, 38 Kilo selber wiege, dann darf der mal 3,8 sein. Ist natürlich sehr, sehr wenig. Klappt nicht immer. Aber das liegt dann an Schulen oder was man zu Hause lassen kann.
Oder dass man wirklich guckt, brauche ich genau die Bücher an dem Tag. Jetzt gibt es ja noch eine Frage, kurze Antwort. Hilfe bei Teenager mit Skoliose.
Skoliose,
Entschuldigung. Welcher Sport hilft denn da? Fragt Anne, damit sich das nicht verschwimmert.
Schwimmen wäre wunderbar.
Ab ins Schwimmbad.
Ja, ab ins Schwimmbad, was nicht immer einfach ist, muss ich ja auch sagen, weil wir haben ja inzwischen nicht mehr so viel Wassermöglichkeiten.
Ja, aber es gibt auch tolle Schwimmschulen und Schwimmkurse.
Es gibt Schwimmschulen, ganz toll machen.
Schwimmvereine.
Richtig.
Also nach wie vor, der gute alte Schwimmsport ist ideal für den Rücken. Es war ideal mit Ihnen heute, liebe Frau Krämer. Ich weiß, wir könnten noch mindestens 3 Stunden weiter reden. Sie müssen morgen wieder in die Praxis. Ja, die Patienten warten schon. Leider wird es nicht weniger, sondern eher mehr. Sie machen diesen Beruf schon seit einigen Jahrzehnten mit so viel Leidenschaft. Und Sie werden dazu jetzt, glaube ich, auch zu diesem Thema ein Buch schreiben, ja, wo all diese Tipps, glaube ich, auch die wir heute angesprochen haben, natürlich noch viel mehr und sehr viel professioneller aufbereitet, man das alles nachlesen kann. Und wer alles nochmal nachhören will, dem sei nochmal empfohlen, ja, einfach im Podcast reinhören. Ihnen noch einen schönen Sonntag, Ihnen auch, liebe HR3-Hörer. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ciao, ich bin Bärbel Schäfer.